herzlich willkommen, liebe Fans des politischen Pausenpodcasts, zu einer neuen Folge. Ich habe heute zu Gast Arne Semsrott. Er ist Politikwissenschaftler, Journalist und Aktivist. Seit 2014 ist er außerdem Projektleiter und Chefredakteur des Recherche- und Transparenzportals Frag den Staat. Er hat ein Buch geschrieben, das da heißt Gegenmacht. Die Zivilgesellschaft schlägt zurück. Es ist Anfang Juni in diesem Jahr erschienen im Drömer Verlag und wir wollen genau darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist, was die Kernthesen sind und ja, wie sich vielleicht die Realität gerade auch zum Buch verhält und verändert. Herzlich willkommen im politischen Pausenpodcast Arne Semsrott.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und ich habe gerade schon gesagt, wir wollen darüber sprechen, wie es zu dem Buch gekommen ist. Vielleicht, bevor wir über die Entstehung sprechen, erstmal zu der Kernthese des Buches. Es ist ja gewissermaßen, könnte man sagen, eine Antwort oder Fortführung des Buches, was 2024 von Ihnen erschienen ist. Da ist der Titel Machtübernahme, was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren? Eine Anleitung zum Widerstand. Und jetzt ist es im Grunde genommen ja der starke Aufruf, schon gleich Widerstand auszuüben, weil man vielleicht sagen kann, das düstere Szenario der Machtübernahme von 2024 ist jetzt Realität geworden. Und jetzt muss wirklich was passieren und Sie sprechen direkt die Zivilgesellschaft an. Ist das von der Wahrnehmung richtig?
Ja, und das Beunruhigende und was ich tatsächlich so auch nicht gedacht hätte, dass was ich gedacht hätte in vielen Kernpunkten, was erst unter einer antidemokratischen rechten Regierung passieren würde, ist jetzt schon eingetreten. Also wenn wir uns aus dem vorigen Buch das Szenario anschauen und zum Beispiel das Kapitel zu Asyl und Migration, dann sieht man, dass ganz viel von dem, also beispielsweise Abschiebung nach Afghanistan zum Terrorregime der Taliban, was ich gedacht hätte, nur unter einer AfD-Regierung passieren würde, jetzt aber tatsächlich vorher schon unter Schwarz-Rot und in dem Fall ja sogar unter der Ampelkoalition schon passiert ist. Und das zeigt für mich ganz klar, dass es eben nicht reicht, nur irgendwie einen Status quo gegen die Antidemokraten zu verteidigen, sondern es braucht eben eine Offensive, es braucht etwas auf der anderen Seite, was auch Parteien der Mitte oder Parteien, die sich selbst der Mitte zugehörig fühlen, so unter Druck setzt, dass es noch in eine andere Richtung geht.
Sie sprechen ja, Zitat, von der Politik der Angst und Sie sagen auch, dass in Teilen die Regierungsparteien die Forderungen der AfD übernehmen und vielleicht auch schon umsetzen. Würden Sie sagen, die Brandmauer, in politikwissenschaftlich sprechen wir eher von dem Cordon sanitaire, das ist bereits weg?
Es ist vielerorts ja schon auf formeller Ebene noch da, wenn eine Brandmauer oder dieser Cordon sanitaire verstanden wird als wir stimmen nicht gemeinsam mit denen ab. So, aber ich glaube, das ist ein letztlich sehr verkürztes Verständnis davon, worum es eigentlich geht, wenn wir diesen Cordon sanitaire verstehen als auch inhaltliche Abgrenzung zu extrem rechten Positionen und zu dem, was eine extreme Rechte möchte, dann muss man tatsächlich feststellen, dass es das vielerorts nicht mehr gibt. Also wenn wir zum Beispiel die Forderung nehmen, die man ursprünglich nur von der NPD tatsächlich kannte und dann von der AfD, das kenne ich noch so aus meiner Kindheit, kriminelle Ausländer abschieben, dann war das etwas, was ursprünglich eigentlich in der demokratischen Mitte keinen Platz hatte. Und wenn wir uns jetzt aber anschauen, wie eine Rhetorik und tatsächlich auch eine Praxis von der Union oder auch der SPD aussieht, dann ist es leider vielerorts eben genau das, was ursprünglich nur extrem rechts war. Und dann muss man, glaube ich, konstatieren, dass die Brandmauer auf inhaltlicher Ebene so nicht funktioniert hat, wie sie ursprünglich gedacht war.
Jetzt sagen Sie, auch das zitiere ich mal, unzählige wissenschaftliche Studien und Beispiele aus dem In- und Ausland belegen, dass gegen die extreme Rechte nur eine klare Kante hilft. Ich kenne diese Studie, ich kenne auch die politikwissenschaftlichen vorgeschlagenen Antworten, dass man also, wenn man versucht, die Positionen zu übernehmen, dass dann das Original eigentlich umso mehr gewählt wird. Würden Sie das so sehen oder was ist jetzt genau mit der klaren Kante gemeint?
Genau, also es gibt ja dieses politikwissenschaftliche Konzept vielfach belegt, der Issue Ownership, also der Frage, wer steht denn eigentlich für ein Konzept und wer profitiert davon, wenn dieses Konzept von anderen übernommen wird. Und die Issue Ownership bei sehr vielen Positionen, die gerade zum Beispiel von der Union übernommen wird im Asylbereich, hat ganz einfach die AfD. Das heißt, die wird gestärkt, wenn ihre Positionen übernommen werden. Ihnen wird also nicht Wind aus den Segeln genommen, sondern ganz im Gegenteil, das Segel wird größer gemacht. Und die Gegenposition dazu und die Alternative, die von vieler Seiten in der Politikwissenschaft ja stark gemacht wird, ist zu sagen, wir grenzen uns sehr klar von menschenfeindlichen Positionen ab. Wir versuchen also nicht einzelne davon zu übernehmen, um sie abzuschwächen, sondern wir sagen sehr klar, das sind Grund- und Menschenrechte und hier ist eine Grenze erreicht und wir sagen sehr klar, wir halten weiterhin Grund- und Menschenrechte hoch. Das wäre eine klare Kante und dann die Verurteilung von menschenfeindlichen Positionen damit einher. Das wäre, glaube ich, eigentlich Zahn der Zeit.
Und jetzt haben Sie eben in Reaktion darauf, dass Sie das kritisieren, wie die Parteien damit, die politischen Parteien damit umgehen, haben Sie 60 Interviews mit Menschen aus Nichtregierungsorganisationen, aus Nachbarschaftsinitiativen, aktionsorientierten Antifaschismus, Seenotrettung, progressiven Finanzlobbyismus und sozialer Arbeit durchgeführt. Vielleicht können Sie ein bisschen was zum Hintergrund sagen. Warum ausgerechnet ja diese Orte, wo Sie Gespräche geführt haben und dann Ihre Datensammlung oder Ihre Sammlung von Eindrücken und Stimmen vollzogen haben? Wie kam es da eigentlich dazu?
Meine Zielfrage, und das hat in meinem Fall tatsächlich auch was Selbsttherapeutisches auf eine Art, war zu fragen, wo ist denn eigentlich wirksame Zivilgesellschaft unterwegs und was verbindet die Initiativen, Organisationen, Bewegungen, die wirksam sind, miteinander? Also welche Hebel finden die gemeinsam? Welche Wirkweisen gibt es, von denen man auch in anderen Bereichen etwas lernen kann? Und so bin ich dann schrittweise gestoßen auf Organisationen, die ich aber teilweise auch in meinem eigenen Aktivismus schon kennengelernt habe und habe eben nicht nur gefragt, was macht ihr, sondern was funktioniert und wie funktioniert das? Und ich glaube, und das ist das Schöne auch für mich, die Selbsttherapie hat funktioniert, es gibt tatsächlich einige Aspekte, die man sehen kann bei vielen dieser wirksamen Organisationen. Also beispielsweise, dass sie es schaffen, einen Hebel zu identifizieren. Nicht einfach nur etwas zu fordern, ein Policy-Papier zu machen und das an der Regierung zu geben, sondern eine Situation zu schaffen, in der eine Gegenseite reagieren muss. Das ist sehr klassisch bei Gewerkschaften natürlich der Hebel. Man hat Arbeitskraft und man entzieht diese Arbeitskraft über einen Streik dem Unternehmen und dadurch muss dieses Unternehmen reagieren, wenn man kraftvoll genug ist. Das ist aber auch bei Fußballfans, dass man eine Situation kreiert, wo mächtige Fußballvereine, die eigentlich aufs Geld aus sind, dann eine Situation haben, in der ihre Profite gefährdet sind. Es kann aber auch sein, dass man eine öffentliche Situation schafft, in der sich mächtige Gegner irgendwie positionieren müssen, weil der öffentliche Druck so hoch ist. All das sind diese Hebel und das sieht man bei vielen der wirksamen Organisationen.
Und Sie nennen das jetzt im Buch die demokratische Offensive. Es geht also um die aktive Stärkung der Zivilgesellschaft und dann sogenannte Handlungsoptionen. Und vielleicht können wir uns die auch en Detail mal anschauen und da mal ein bisschen tiefer reinhören. Als erstes würde ich vielleicht mit der besseren Vernetzung und der Mobilisierung der Zitat Macht der vielen anfangen, was ja vielleicht auch so eine Art Idee gegen die Parteienverdrossenheit sein kann. Oder wie ist es gemeint im Buch?
Also ja, ach, die Parteien. ich habe so eine gewisse Distanz zu politischen Parteien, zumindest in der Art, wie sie sich organisieren derzeit, zumindest viele von ihnen. Ich fange an erstmal in diesem Buch mit dem Versuch, eine andere Perspektive darauf zu gewinnen, was denn eigentlich gerade politisch passiert und wer dann eigentlich gerade mächtige Akteure sind. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass es 2015 im Sommer der Migration in Deutschland, ich würde sagen, die größte Bürgerrechtsbewegung in der Geschichte der Bundesrepublik gab, weil mehr als 4 Millionen Menschen sich engagiert haben, dann ist das, glaube ich, als Perspektive schon mal ein anderer Ausgangspunkt, als wenn wir uns nur anschauen, was machen gerade politische Parteien oder was macht auch gerade die Bundesregierung. Und ausgehend von dieser größten Bürgerrechtsbewegung hatten wir danach die größte Klimaschutzbewegung mit den Fridays for Future, die größten antirassistischen Mobilisierung mit den Black Lives Matter Protesten. Wir hatten die größten queerfeministischen Mobilisierungen. Wir haben jetzt Christopher Street Days überall bis in die kleinste Provinz in Deutschland. Wir hatten die größten Proteste in der Geschichte überall Anfang 2024. All das ist eine Machtbasis für eine zivilgesellschaftliche Gegenmacht. Und wenn wir das alles als etwas sehen, was miteinander verbunden ist, dann glaube ich, entsteht daraus ein ganz anderes Potenzial für Engagement und dafür, was eigentlich möglich ist.
Aber dann ist es doch als gegen die Parteienverdrossenheit vielleicht gar nicht ganz falsch gelesen. Also sie schieben die Parteien so beiseite, aber die sind ja nun mal grundgesetzlich, sind die ja für die Willensbildung schon im politischen System schon noch relevant.
Die sind tatsächlich sehr zentral.
Konstitutiv, wenn man so will.
Ja, genau. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was macht man damit? Und ich glaube, es kann in verschiedene Richtungen gehen, wie man damit umgeht. Das eine ist, glaube ich, zu fordern, dass Parteien Impulse aus der Zivilgesellschaft viel stärker aufnehmen müssen. Und bei all diesen Beispielen, die ich genannt habe, und insbesondere bei den größten Protesten der Geschichte, also den Demokratieprotesten Anfang 2024, müssen wir ja sehen, dass insbesondere die großen Parteien wahnsinnig wenig dieser Forderung oder zumindest dieses Momentums aufgenommen haben. Also größten Proteste der Geschichte, was ist daraus eigentlich konkret erwachsen an Gesetzesinitiativen? Nichts. Nicht wirklich irgendwas. Während wir Anfang 2024 vor diesen größten Protesten die Bauernproteste hatten mit, ja, wie viele waren das? 5000 Bauern mit ihren Treckern. Die haben es geschafft, eine Gesetzesänderung zu bewirken. Danach die größten Proteste in der Geschichte nicht. Das heißt, es gibt zumindest zu einem sehr großen Teil der Zivilgesellschaft offenbar eine gewisse Entkoppelung. Oder eine fehlende Wirksamkeit in die Parteien hinein, je nachdem, von welcher Perspektive man schauen will. Und ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr große Aufgabe für die auch alternden großen Parteien, dieses Engagement und dieses Momentum, das es ja offensichtlich gibt in der Zivilgesellschaft, aufzunehmen. Und das ist jetzt der erste Punkt. Das ist jetzt der Pro-Parteien-Punkt, würde ich sagen. Und andersrum könnte man aber auch sagen, na, wenn die Parteien nicht liefern, dann machen wir es halt ohne die. Und dann warten wir nicht darauf, dass eine Politik etwas umsetzt, was gefordert wird, sondern wir setzen es selbst schon um, sondern wir machen eben selbst. Und da sind jetzt die Mobilisierung im Kontext von Erfurt und dem AfD-Parteitag, glaube ich, ein sehr guter Ansatzpunkt, darüber zu sprechen, weil da eben eine Zivilgesellschaft in meiner Wahrnehmung zumindest gesagt hat, okay, wenn jetzt die Parteien nicht liefern mit einem Prüfverfahren für ein Parteienverbot, dann machen wir eben selbst, dann gehen wir eben selbst auf die Straße. Wenn die Parteien nicht liefern, macht's eben die Zivilgesellschaft.
Mhm. Sind Sie schon bei Policy-Lösungen angekommen? Eine weitere übersetzt sich ja dann im Buch auch in Handlungsoptionen, nämlich soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit, Umverteilung, Existenzminimum, Steuertransparenz nach skandinavischem Modell. Das sind so Dinge, die sich da finden. Meine Frage ist an der Stelle, naja, Gerechtigkeit ist ja ein ziemlich großer Begriff, aber man kann natürlich ganz unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen und Gerechtigkeitsarten gegeneinander stellen. Es macht ja einen Unterschied, ob ich Bedarfsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit als Maßstab anlege. Auch da wieder, alle Parteien haben es in ihren Wahlprogrammen drin. Da kommt immer soziale Gerechtigkeit vor. Nur die Lesart, was als gerecht angesehen wird, ist dann eben sehr, sehr unterschiedlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in einer Gesellschaft / organisierten Bürgerschaft eben auch sehr, sehr unterschiedlich ist.
Ja, das stimmt natürlich. Gerechtigkeit klingt immer gut und dann ist die Frage, was meint man damit in der Praxis? Und ich glaube, an dem Punkt sieht man schon auch, dass mein Buch jetzt kein politikwissenschaftliches Theoriebuch ist, wo ich das dann genau bezeichne, sondern ich spreche natürlich dann auch von Gerechtigkeit und deswegen ist gut, dass wir das hier so ein bisschen aufdröseln. Ich spreche sowohl von einem Existenzminimum im Buch als auch von einem Existenzmaximum, das ich jetzt festlege, so ein bisschen willkürlich, muss man auch sagen, bei 50 Millionen Euro, wo ich sage, 50 Millionen, ja, ich bin wirklich ein großzügiger Typ. Ich gönne Menschen ihren Reichtum und wenn sie 7 Porsches haben wollen, dann sollen sie 7 Porsches haben. Aber der 8. Porsche, der muss, glaube ich, nicht mehr sein. Und ich würde so ein Existenzminimum bei 50 Millionen festsetzen. Und alles, was man darüber hat, das muss man dann eben abgeben. Und ich glaube, da kommen wir dann letztlich bei einem Gerechtigkeitsmodell an, dass man wahrscheinlich am ehesten bei der Bedarfsgerechtigkeit festsetzt und bei einem sehr starken einer sehr starken Notwendigkeit, die ich dem Staat zuweisen würde, nämlich für Umverteilung zu sorgen. Nicht einfach nur zu sagen, alle kriegen jetzt bestimmte Startbedingungen, wir machen eine Chancengerechtigkeit und alle fangen mit irgendwie ein bisschen was an und danach soll passieren, was passiert, sondern der Staat soll da sehr stark regulierend eingreifen, insbesondere in einem politischen System, in einem globalisierten System, wo wir bestimmte Akteure haben, die über Grenzen hinweg sich einen enormen Reichtum zuschanzen können. Da muss, glaube ich, ein Staat eine viel stärkere regulierende Wirkung einnehmen, weil wir sonst gerade auch in Deutschland die große Gefahr haben, dass sich Dynastien herausbilden, worüber dann einzelne Akteure, einzelne Familien in Deutschland letztlich auch viel mehr politischen Einfluss haben, als sie, glaube ich, in einem demokratischen System haben sollten.
Jetzt haben Sie eben gesagt, ach, die Parteien, aber letztlich das, was Sie jetzt gerade beschreiben, ist ja das, was ich in linken Wahlprogrammen in aller Regel so finde. Es kommt so ein bisschen drauf an, wo man hinschaut. Es gibt Chancengerechtigkeit, ist ja bei der Sozialdemokratie dann noch sehr stark verortet, die Leistungsgerechtigkeit, vor allem so bei den konservativen Mitteparteien. Aber das, was Sie jetzt gerade skizziert haben, würde ich eigentlich in so einem linken Parteiprogramm oder Wahlprogramm sehen.
Das stimmt. Und wenn wir dann aber sehen, wie viel Wirksamkeit die bisher haben in der Regierung, ist das natürlich relativ gering. Und dann ist die Frage, was macht man damit? Und da würde ich dann zum Beispiel sagen, ja, wenn man die Möglichkeit hätte, zum Beispiel für direkte Demokratie auf Bundesebene, dass also auch in so einem Bereich Gesetzentwürfe abgestimmt werden könnten auf Bundesebene, dann hätte man zumindest einen Mechanismus, durch den man dann nicht warten müsste auf einzelne Parteien. Aber wer müsste es umsetzen? Das müsste natürlich aus den Parteien kommen. Und die haben natürlich ein gewisses Eigeninteresse, dass ihre Macht erhalten bleibt. Das ist natürlich ein ganz schöner Knick in diesem ganzen Problem.
Das geht ja im Kern in Ihrem Buch auch durchaus um die Gegenwehr oder die Begrenzung der Macht der AfD. Aber gerade alles, was mit direkter Demokratie auf Bundesebene ist, da würde ich doch dann eher vorwarnen und sagen, da sind doch die besonders stark, die besonders mobilisierungsfähig sind. Und vielleicht sind wir da jetzt gerade, was den Zeitgeist betrifft, eigentlich auf der falschen Welle unterwegs, sodass sich dann nämlich diese schönen Ideen, die Sie teilweise vortragen, möglicherweise so nicht übersetzen, sondern mobilisierungsfähig die sind, die die Menschen, die besonders wütend sind, die besonders auf radikale Lösungen setzen, am Ende dann durchsetzen und auch mobilisieren lassen.
Das ist eine so total interessante Diskussion und ich hätte da tatsächlich ein viel größeres Vertrauen in die Zivilgesellschaft und in die Öffentlichkeit, wenn wir uns nämlich die Praxis der direkten Demokratie dort anschauen, wo sie möglich ist, und das ist in der Regel auf Landesebene, auch nicht in allen Bundesländern, aber in vielen, dann sehen wir, dass eigentlich diejenigen direktdemokratischen Verfahren, die erfolgreich sind, in der Regel diejenigen sind, die man, würde ich sagen, dem progressiven Bereich zuordnen kann. Sei es Deutsche Wohn- und Co-Enteignen in Berlin, sei es der kürzlich erfolgreiche Klimaentscheid in Hamburg oder auch No-Olympia in Hamburg, seien es Klimaschutz-Volksbegehren in Bayern oder in Brandenburg. Das sind in der Regel die, die am Schluss mobilisieren. Diejenigen, die aus der rechten Ecke kommen. Ich würde jetzt zum Beispiel mal den Versuch eines Volksbegehrens gegen das Gendern in Hamburg sehen, die sind alle ziemlich früh verkümmert, weil die Art der Mobilisierung und des Engagements auf rechter Ebene sich tatsächlich häufig gar nicht so weit übersetzt, dass Leute dann auch wirklich tätig werden. Also das ist dann eine Mobilisierung, die wir sehen in sozialen Medien. Das ist eine bestimmte bequeme Mobilisierung. Das ist aber auch eine Formierung um die AfD herum. Das gibt es tatsächlich. Das ist aber dann in der Regel nicht mehrheitsfähig in der Form, wie man es eigentlich bräuchte in einem direktdemokratischen Verfahren.
Und wir reden natürlich auch so drüber, als wäre die AfD manchmal bei 100%. Wir sind da halt bei 30% nach Wahlumfragen, je nachdem, wo man hinschaut, Sachsen-Anhalt vielleicht dann bei 40%. Das sind aber dann immer noch 60%, die auf der anderen Seite stehen, die sich klar dagegen verwehren. Vielleicht noch eine dritte Handlungsoption, die da heißt strategische Rechtskämpfe. Da habe ich natürlich direkt an das Bundesverfassungsgericht gedacht als Hüterin unseres Grundgesetzes. Ich habe auch kürzlich einen Podcast mit Susanne Bär gemacht, die Verfassungsrichterin oder Richterin am Bundesverfassungsgericht war. Da wäre dann die Frage, reicht das nicht? Haben wir da nicht eigentlich genau die Institution, die ja auch noch ein sehr, sehr hohes Vertrauen genießen, hohes Ansehen genießen, die uns da ausreichend schützen?
Ach, das wäre schön, wenn wir einfach sagen würden, Karlsruhe macht das schon und dann ist gut. Aber zum einen können leider natürlich nicht alle gesellschaftlichen Streitfragen vor den Gerichten geklärt werden, sondern es sind oftmals politische Fragen, wo es dann, wenn es um Verfassungswidrigkeit geht, Karlsruhe das letzte Wort hat. Aber das ist dann natürlich nicht, das deckt dann nicht alle gesellschaftlichen Streitfragen ab. Aber es ist schon so, dass strategische Rechtskämpfe in Deutschland in den vergangenen Jahren eine noch höhere Bedeutung bekommen haben, als sie es vorher hatten. Und wir ja gerade in vielen Fragen der Bürgerrechte, der Migration, aber vor allem auch des Klimaschutzes gesehen haben, dass viele strategische Fragen letztlich dann in Karlsruhe entschieden wurden. Und ich glaube, das noch zu verstärken und Gerichte nicht nur als juristische Orte zu begreifen, sondern auch als Forum zu begreifen, wo Minderheitenrechte und bestimmte Stimmen aus der Zivilgesellschaft nochmal ein anderes Gehör finden, wo man den Staat dazu zwingen kann, auf Augenhöhe reden zu müssen mit einzelnen BürgerInnen. Das ist, glaube ich, total wichtig. Das ist leider nicht die einzige Lösung, weil es in vielerlei Hinsicht auch einfach Jahre dauert, bis Streitfragen in Karlsruhe landen. Also beispielsweise die wichtigen Entscheidungen zum Klimaschutz, das war 2019, teilweise 2021. Auch heute gibt es noch viele Fragen, die dort landen. Da gibt es eine große Latenzzeit letztlich, also eine Verzögerung. Das muss man machen. Aber es ist eher eine Säule neben anderen Säulen in vielen dieser Fragen.
Mhm. Medien kommen bei Ihnen auch vor im Buch und da geht es ja letztlich darum, dass man bestimmte Themen vielleicht einfach auch gar nicht mit der AfD besprechen sollte oder muss und dass die Medien sozusagen der AfD keine Bühne geben müssen. Jetzt haben wir kürzlich den Parteitag der AfD in Erfurt erlebt und meine Wahrnehmung, da bin ich gespannt, wie Sie das wahrgenommen haben, war, dass wir viele sehr gut vorbereitete, hartnäckige Journalistinnen und Journalisten erlebt haben, nicht nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sich da wirklich auch nicht die Wurst vom Brot haben nehmen lassen in den teils wirklich schwierigen und ausartenden Interviewsituationen und Diskussionen und die, man kann vielleicht nicht sagen, die AfD gestellt haben oder einzelne AfD-Politikerinnen und Politiker, aber die zumindest, sehr klar nachgehakt haben, immer wieder Dinge klargestellt haben, gesagt haben, das war keine Antwort auf meine Frage, nochmal nachgehakt haben. Haben wir das in der Alltagsberichterstattung zu wenig? Weil es kommt ja immer wieder dieses Argument, wir können sie nicht ganz rauslassen. Die sind demokratisch gewählt, die sitzen in nahezu allen Parlamenten, auch im Bundestag und öffentlich-rechtlicher Rundfunk sagt, wir werden von allen finanziert, dann können wir sie nicht komplett rauslassen. Das Argument, da kann man vielleicht auch was dagegen argumentieren und so weiter, aber ganz beiseite räumen kann man es irgendwie ja auch nicht.
Wir sind jetzt schon in einer anderen Phase als vor 10 Jahren im Umgang mit der AfD, aber ich glaube, die Grundfrage, die bleibt bestehen, nämlich, wie kann man eine Normalisierung verhindern einer im Kern verfassungswidrig agierenden Partei. Das ist, und der Lösungsansatz, glaube ich, ist ein anderer, wenn eine Partei noch relativ klein ist, wie zum Beispiel die NPD in den 90ern. Da hat nicht nur ein Cordon sanitaire besser funktioniert, sondern auch ein gewisses Ignorieren und nicht teilhaben lassen der NPD am öffentlichen Diskurs. Das kann man in so einer Form, das hätte man aus meiner Sicht vor 10, 15 Jahren mit der AfD, also 15 ist sie noch nicht, aber vor 10 Jahren mit der AfD auch machen müssen. Ist nicht passiert, sondern wir hatten eine gewisse Normalisierung der Partei und jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, wo man Ignorieren nicht mehr einfach so machen kann. Aber ich glaube, es ist weiterhin wichtig, eine Normalisierung nicht zuzulassen. Und das bedeutet, bestimmte Formen des Journalismus, wie man ihn gegenüber den großen etablierten Parteien hat, nicht zu übertragen auf die AfD. Und das bedeutet so ein kuscheliges Sommerinterview, wo man fragt, was ist denn eigentlich ihre Morgenroutine oder ihre Lieblingsmusik? Das kann man mit einer verfassungswidrigen Partei nicht machen. Ich würde aber auch sagen, das sollte man eigentlich mit keiner anderen Partei auch machen. Insofern ist das vielleicht eher auch ein Fingerzeig dahin, welche Formate sowieso schon problematisch sind, auch gegenüber anderen mächtigen Parteien. Und dann glaube ich, bedeutet das, dass man überall da, wo man auf die AfD trifft, sie tatsächlich, wie Sie es gerade angesprochen haben, sie nicht davonkommen lässt. Und auch da würde ich sagen, eigentlich ein guter Fingerzeig, überall da, wo man bisher zu unkritisch war mit der AfD, war man möglicherweise auch mit anderen Parteien zu unkritisch. Und insofern ist das ein ganz guter Anlass, grundsätzlich Politikberichterstattung in der Form, wie sie passiert, in Frage zu stellen und nur da, wo tatsächlich nachgehakt wird, nur da, wo man sich nicht damit zufrieden gibt, welche Antworten da wischiwaschi gestellt werden. Nur da ist, glaube ich, auch eine Politikberichterstattung wirklich effektiv und hilfreich und sinnvoll.
Wobei ich glaube, dieses in einem Atemzug nennen der AfD und der anderen Parteien, das stört mich dann doch. Das fordert mich etwas heraus, weil wir ja auch ganz am Anfang über Parteienverbotsverfahren kurz gesprochen haben. Vielleicht dazu auch nochmal, wie stehen Sie dazu?
Ich glaube, der beste Zeitpunkt dafür war vor 5 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte, das sehr umfangreiche, das vor kurzem veröffentlicht wurde, ist ein nicht notwendiger, aber sehr sinnvoller weiterer Beweis dafür, dass das Bundesverfassungsgericht endlich die Möglichkeit bekommen sollte, sich mit der Verfassungswidrigkeit der AfD auseinanderzusetzen. Das wäre ja immer noch ein sehr langwieriges Verfahren. Aber ich glaube, dass Karlsruhe sich endlich damit beschäftigen kann. Das ist schon lange überfällig. Gäbe es die Möglichkeit, aus der Zivilgesellschaft so ein Verfahren anzuleiern, wäre das schon längst passiert. Aber Bundestag, Bundesregierung oder Bundesrat sollten sich endlich dazu entschließen.
Gut, und in der Politikwissenschaft oder insgesamt politikwissenschaftlich ist es ja schon umstritten, ne? Also inwiefern das möglicherweise auch die Mittel und die Wege der wehrhaften Demokratie überschreitet oder überdehnt. Ich würde gerne nochmal abschließend, weil wir gerade sozusagen über das Beenden oder das Canceln vielleicht eben auch sprechen, würde ich gerne nochmal mit Ihnen über die eigene Erfahrung, gecancelt zu werden, sprechen. Nämlich eine abgesagte Lesung in Magdeburg hat die Runde gemacht und ist medial bekannt geworden. Sie sollten im Juni über Ihr neues Buch sprechen, beziehungsweise aus Ihrem neuen Buch lesen. gelesen. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz einordnen, was da passiert ist, und dann können wir darüber sprechen, inwiefern das auch ja,
das
im Zusammenhang vielleicht mit dem steht, was wir gerade diskutieren.
Ja, das ist tatsächlich sogar ein super Beispiel für vieles aus dem Buch gewesen. Ich war im Januar schon mal in Magdeburg zu einer Lesung aus meinem vorigen Buch und habe da erlebt, was ich gerade super viel in Sachsen-Anhalt erlebe. Da bin ich viel unterwegs, dass es eine enorme Energie gab in dem Raum, dass sich super viele Leute engagieren wollen, dass sich Leute vernetzen. Also es passiert gerade super viel in Sachsen-Anhalt, was man vielleicht in großen Medien gar nicht so viel mitbekommt, weil so viel über die extreme Rechte gesprochen wird und so wenig über die Zivilgesellschaft, die sich engagiert. Es war also eine tolle Lesung, und im Anschluss daran gab es von der AfD im Stadtrat eine kleine Anfrage zu dieser Lesung. Und das ist eine Strategie, die wir schon kennen von extremen Rechten, einzelne Personen zu markieren, Organisationen zu markieren, Veranstaltungsorte zu markieren. Das wurde auch beantwortet vom Stadtrat, und ich dachte, damit wäre es durch. Damit war es aber nicht durch, sondern die Oberbürgermeisterin hat dann intern prüfen lassen, ob man nicht in Zukunft diesem Stress entgehen kann. Und es wurde schnell gesehen, ach so, der Semsrott, der wurde nochmal eingeladen, nämlich in die Stadtbibliothek Anfang Juni. Und dann wurde Druck auf die Stadtbibliothek ausgeübt, mich doch wieder auszuladen. Das ist dann passiert. Wir haben das öffentlich gemacht, und dann gab es sehr viel Kritik an dieser Entscheidung, das zurückzuziehen, was dann wiederum dazu geführt hat, dass sich die Bürgermeisterin bei mir entschuldigt hat und gesagt hat, Herr Semsrott, kommen Sie doch bitte wieder, machen wir doch eine Lesung. Dadurch, dass wir aber eine alternative Lesung schon organisiert hatten, hatten wir dann am Schluss zwei Lesungen, also doppelt so viele wie gedacht. Und das zeigt, glaube ich, zweierlei. Zum einen, dass zivilgesellschaftliche Gegenmacht wirkt. Also da eine Öffentlichkeit für herzustellen, das hat tatsächlich zum Einlenken des Stadtrats beigetragen. Und das andere ist, dass diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass zuerst meine Lesung abgesagt wurde, nicht Leute mit AfD-Parteibuch waren. Das waren nicht Leute, die es grundsätzlich schlecht fanden, was ich da mache, sondern es waren Leute, die sich den Stress ersparen wollten, die nicht in den Konflikt gehen wollten, die gesagt haben, ach, das ist jetzt nicht so wichtig, geben wir doch mal klein bei. Und ich glaube, das ist gerade, wenn die extreme Rechte auch nicht an der Macht ist, die größte Gefahr, gar nicht so sehr, dass die regieren gerade, sondern dass Leute nicht in den Konflikt mit ihnen gehen wollen. Und insofern, glaube ich, auch ein sehr klares Plädoyer dafür, die Konflikte, wo sie da sind, anzunehmen und selbstbewusst reinzugehen.
Also diese emotionale Aufladung und dann so eine Art Klima der Angst zu schüren, was dann vielleicht auch zum Canceln solcher Veranstaltungen führen kann. Glauben Sie denn trotzdem, Sie haben es eben so halb beantwortet schon, aber glauben Sie immer noch an die Stärke der stillen, in Klammern Mehrheit?
Ja, überall da, wo sie sich ihrer Stärke bewusst wird. Ich glaube, dass das wirklich total zentral ist. Wir bekommen gerade die ganze Zeit Umfragen reingespült, die uns, glaube ich, auch signalisieren sollen, überall da, wo sie auch von der extremen Rechten selbst in Auftrag gegeben werden, dass wir uns ohnmächtig fühlen sollen, dass der Kampf schon verloren ist. Das soll mürbe machen und sich aber wirklich bewusst zu machen, wie stark die Zivilgesellschaft ist und zu was sie in der Lage ist, das führt dann auch dazu, dass sie automatisch mächtiger wird.
Mhm. Ja, und die letzte Aussage macht dann schon Mut im Hinblick auf die kommenden Monate und die anstehende Landtagswahl, nicht nur in Sachsen-Anhalt. Mhm. Ganz herzlichen Dank, Arne Semsrott, für den Besuch und die Diskussion über Ihr neues Buch.
Vielen Dank für die Einladung.